Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen zu einem Waldspaziergang, bei dem uns heute der jüngste Pilzsachverständige Sachsens begleitet. Tristan Jurisch, dem schon im Vorschulalter die lateinischen Namen der Pilze wie Zaubersprüche vorkamen. Und heute folgen ihm Hunderttausende im Internet und jetzt teilt er sein Wissen auch in Buchform. Bevor ich aber mit ihm durchs Unterholz krieche, wollen wir auch den diesjährigen Friedenspreisträger vorstellen. Gerade eben, Sie haben es wahrscheinlich in den Nachrichten gehört, hat die Jury ihre Wahl bekannt gegeben. Sie ist auf den Historiker Karl Schlögel gefallen. Seit 75 Jahren vergibt der Börsenverein den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und wenn man sich die Preisträgerinnen und Preisträger anschaut, ist das wirklich eine Liste wichtiger Vordenker wie Salman Rushdie, Margaret Atwood, Jürgen Habermas und zuletzt Anne Applebaum. Wer diese wichtige Auszeichnung in diesem Jahr bekommt, das hat die Jury gerade eben um 10 Uhr bekannt gegeben. Es ist der Historiker Karl Schlögel. Entschieden hat der Stiftungsrat, dem gehört auch die Schriftstellerin Jagoda Marin an und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Morgen, Frau Marinic.
Einen schönen guten Morgen, Frau Gerg, hallo.
Karl Schlögel ist Historiker, ist ein Osteuropa-Experte. Stellen Sie ihn uns doch mal bitte kurz vor.
Er ist bekannt als Osteuropa-Experte und Historiker, wie Sie schon sagten. Professor, Hochschullehrer an der Universität Konstanz, Frankfurt an der Oder. Aber wir zeichnen ihn vor allem aus, weil er ein Essayist ist, ein historischer Denker, der das Persönliche in sein Werk eingebracht hat. Wir zeichnen ihn auch aus, weil er als Wissenschaftler gleichzeitig Flaneur ist. Wir beschreiben ihn als einen Archäologen der Moderne und zeichnen mit diesem Preis dieses Jahr sein Gesamtwerk aus, die Art und Weise, wie er sich seinen Themen nähert und wie er uns mitnimmt in Regionen, von denen wir denken, wir in Deutschland derzeit alle mehr lernen können.
War das Ihr Kandidat oder verraten Sie uns sowas nicht?
Es ist unser Kandidat, also wir einigen uns darauf, aber wir haben tatsächlich viele, wie Sie es schon sagten, Persönlichkeiten vor uns, über deren Werk wir sprechen, über deren Arbeit wir sprechen. Und es ist schon was Besonderes, wenn wir als mehrköpfige Jury dann sagen, auf diesen Menschen können wir uns dieses Jahr einigen. Es ist einer, auf den wir natürlich eine Mehrheit hatten und auf dessen Werk wir viel setzen, weil wir hoffen, dass es jetzt natürlich auch nochmal durch diesen Preis vielleicht neue Leserinnen und Leser gewinnt.
Ich frage das, habe das auch deshalb gefragt, weil die Entscheidung ja einmal verschoben wurde. Und dann fragt man sich natürlich, liegt das vielleicht daran, dass es nicht so einfach war, eine Entscheidung zu treffen?
Wir sind eine Jury, von der man rein zeitlich, großen logistischen Aufwand betreiben muss, uns alle zusammenzubringen, um dann wirklich mehrere Stunden am Stück zu diskutieren. Es braucht Zeit, diese Werke zu lesen. Es braucht Zeit, uns zu informieren. Wir haben uns dieses Jahr mehr Zeit gelassen, weil Sie sehen ja, wie die Weltlage im Moment ist. Wir wollten der Komplexität der Ereignisse gerecht werden und einen Kandidaten finden, mit dem wirklich alle in der Jury sagen, wenn er in der Paulskirche spricht, dann ist das etwas, von dem wir alle sagen, das ist dieses Jahr das Richtige. Und das war bei Karl Schlögel und ist bei Karl Schlögel so.
Jetzt ist es bei dieser Auszeichnung ja so, dass da Vorschläge mit Begründung eingereicht werden. Also da werden Kandidaten vorgeschlagen. Was war denn das so für ein Kandidatenfeld, was Ihnen da so unterbreitet wurde?
Naja, wir haben derzeit global viele Krisen und natürlich werden uns Menschen vorgeschlagen, die für diese Krisen, wie Sie vorhin schon sagte, Visionen haben oder Werke haben, von denen wir denken, wenn man sich mit diesen beschäftigt, versteht man die Krisen besser. Vielleicht ist es auch sinnvoll, nochmal darüber zu sprechen, warum wir ausgerechnet diesen Kandidaten angesichts der wirklich großartigen Menschen, die wir zur Auswahl hatten, es ist nämlich tatsächlich nicht leicht zu sagen, dieser Schwerpunkt dieses Jahr oder dieser Mensch und dieses Werk im Vergleich miteinander. Es ist auch ein leidenschaftliches Ringen. Es ist ein Teil dieser Juryarbeit, die wirklich Spaß macht, denn alle haben natürlich ihren Blick auf ein Thema, ihren Blick auf ein Werk und dass wir uns da am Ende einigen, halte ich immer schon für ein kleines Wunder. Und bei Karl Schlögel war es tatsächlich, was uns sehr fasziniert hat an seinem Werk, und es geht hier auch wirklich ausdrücklich um das Gesamtwerk über die Jahrzehnte, wie sehr man mit ihm lernen kann. Also seine selbstkritische Haltung während des Schreibens, seine selbstkritische Haltung beim Verfassen seiner Werke, beim Beobachten seiner Gegenstände. Das ist etwas, von dem wir dachten, davon braucht es derzeit wirklich mehr. Also der Beitrag zu sagen, ich bin ganz gleich, wie gebildet ich bin, ganz gleich, was ich meine zu wissen, immer auch ein neugieriger Suchender. Und das hat er natürlich insbesondere im Hinblick auf Russland vorgelebt. Das hat er jetzt aber auch in seinem neuesten Werk über USA gezeigt. Das ist etwas, von dem wir denken, dass Karl Schlögl in die aktuellen Diskussionen, wo es ja immer darum geht, fast schon zu zeigen, was man alles weiß, als genuinen Beitrag leisten kann in diesen Zeiten, nämlich dieses ausgeruhte Suchen, auch die Wissenschaft nicht als reines Forschungsfeld zu erachten, sondern Emotionen mit reinzudenken, Beobachtungen mit reinzudenken, das Verhafte in seinem Werk. Es ist ein Werk, von dem wir denken, dass es gerade jetzt im deutschsprachigen Raum, wenn wir uns auf die Auseinandersetzung einlassen, uns allen gelingen kann, weiße Flecken plötzlich zu schärfen, belebbar zu machen, mit Wissen zu füllen. Und auch darum geht es in der heutigen Zeit, dass wir uns eben nicht nur mit Meinungen bekämpfen, was wir gerade tun, sondern auch unser Wissen vertiefen. Und dafür steht für uns Karl Schlögl.
Und dafür bekommt er in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und mitentschieden hat das die Schriftstellerin Jagoda Marinitsch. Sie ist Mitglied des Stiftungsrats. Und ich sage herzlichen Dank, Frau Marinitsch, dass Sie gleich mit uns gesprochen haben und sich die Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank auch Ihnen.
Dankeschön. Literaturnobelpreisträger Peter Handke und sein Kollege Günter Grass sind bzw. waren begeisterte Pilzsammler, genau wie der amerikanische Komponist John Cage, der sogar mal in Italien ein Fernsehquiz mit seiner Expertise gewonnen hat und vom Preisgeld dann einen Tourbus für die Tanzkompanie seines Freundes Merce Cunningham finanziert hat. Mein heutiger Gast hat aber wahrscheinlich mehr Anhänger als sie alle zusammen. Tristan Jurisch, 19 Jahre junge, ist der jüngste Pilzsachverständige Sachsens und seinen Ratschlägen, die er als Pilz-Addicted gibt, folgen Hunderttausende von Leuten im Internet. Jetzt gibt es sein Wissen auch in Buchform. In den Pilzen heißt es Suchen, Finden, Sammeln. Und ich freue mich jetzt mit Tristan Jurisch in Dresden verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Freitags geht es immer in die Pilze, habe ich in dem Buch gelesen. Was haben Sie da am letzten Freitag so gefunden?
Boah, am letzten Freitag, also ich hatte ein paar Röhrlinge. Ich war in Braunschweig am letzten Freitag und ja, es war krass, was es dort für Arten gibt, die es hier eben in Sachsen nicht gibt. Und ja, einfach weil dort anderer Boden ist und da haben wir Lackporlinge gefunden. Der glänzende Lackporling ist ja auch ein bedeutender Vitalpilz und auch viele andere Pilze.
Die meisten kennen ja nur so Steinpilze, Pfifferlinge, Parasole, aber es gibt eben tatsächlich ganz viele andere, die werden in dem Buch auch nochmal gezeigt, gezeichnet und gesehen. Was sind denn so Ihre Lieblingspilze?
Also kulinarisch gesehen ist mein Lieblingspilz die Speisemorche. Nur ist es blöd, dass die hier nicht wächst. Also die braucht auch wieder Kalkboden und den haben wir hier in Sachsen so gut wie nicht. Und der Pilz, der wächst im Frühling, also eigentlich auch zu einer Zeit, wo es sonst recht wenige Arten gibt. Und das macht es auch nochmal so besonders. Mhm. Ja, und sonst so klassische Austernseitlinge finde ich sehr geil. Und Samtfußrüblinge, das sind so zwei Winterpilze. Aber ja, auch so Klassiker wie Steinpilz oder Pfifferling.
Aber man hört da schon gleich raus. Also man kann auch eigentlich das ganze Jahr in die Pilze gehen. Die meisten gehen ja so im Herbst. Das ist so der klassische Pilzsammlermonat im September oder Oktober. Aber sie gehen ja auch im Winter.
Ja, also Pilze gibt es das ganze Jahr. Aber natürlich ist die Hauptsaison, geht so los ab September. September, Oktober, manchmal sogar noch November, also bis zum ersten Frost. Und ja, da gibt es so die klassischen Pilze im Nadelwald. Die meisten Leute, die gehen ja in den Nadelwald nur rein, gucken da ja, wo Moos ist, wo schöne große Fichten stehen und ja, sammeln da Röhrlinge und lassen die anderen Pilze stehen.
Aber viele Leute, also ich gehe auch irrsinnig gern in die Pilze, habe das schon auch als Kind beigebracht bekommen. Aber immer wenn ich das erzähle, dann sagen auch viele so, was, bist du verrückt, das kann man doch nicht machen und da hätte ich viel zu viel Angst. Woher kommt diese Angst vor Pilzen?
Ja, also ich glaube, ja, das liegt daran, dass es natürlich auch tödliche Arten gibt, aber es sind natürlich sehr wenige und die sollte man kennen. Und ja, ich finde, Pilze werden noch einfach zu wenig behandelt. In der Schule redet man über Pflanzen, über Tiere und da hast du 2 Stunden, da wird über Pilze gesprochen. Aber das war's dann. Und ja, deswegen sagen auch viele Eltern zu ihren Kindern, ja, fass den nicht an, der ist giftig, obwohl die es gar nicht wissen und so. Und es gibt so unfassbar viele essbare Pilzarten. Ja, man muss sich da halt einfach mal ein bisschen mehr damit befassen, ein bisschen mehr rausgehen, Fotos machen und dann vergleichen. Dann kommt man auch schnell in die Materie rein.
Oder man fragt dann eben so einen Pilzsachverständigen wie Sie. Und das kam ja schon, das ist sehr, sehr schön in dem Buch beschrieben, dass Sie eben schon als Junge mit der Oma und dem Papa in die Pilze gegangen sind und dann einem echten Experten über den Weg gelaufen sind. Das war ja offenbar so eine schicksalhafte Begegnung.
Ja, das stimmt. Also es war wirklich purer Zufall. Ich habe noch nie zu dem Zeitpunkt noch nie jemanden im Winter Pilze sammeln sehen. Und ja, dann kam der einfach raus mit einem Korb und es lag auch ein bisschen Schnee und er hatte einfach Winterpilze gesammelt. Also ich war ja auch mit meiner Oma da unterwegs und wir waren auch auf der Suche nach Winterpilzen und er hatte dann auch alle drei Winterpilzarten im Korb und dann noch einen, den er gar nicht kannte. Und ja, dann habe ich gesagt, was das für eine Art ist. Das war ein Winterhelmling und da war er gleich so begeistert, dass er dann mir seine Visitenkarte gegeben hat.
Und das ist Eckhard Klett, dem ist das Buch auch gewidmet. Genau. Sind Sie denn auch im Kontakt immer mit ihm?
Also ich war gestern erst bei ihm.
Aber das ist ja schon ungewöhnlich. Also ich erinnere mich noch, dass ich meine eigenen Kinder doch auch manchmal ein bisschen überreden musste. Komm, wir gehen mal in den Wald. Und dann inzwischen finden die das auch toll, Pilze zu suchen. Aber es ist immer ein gewisser Angang. Aber Sie beschreiben das ja so, dass das tatsächlich doch ganz klar auf jeden Fall immer lieber in den Wald gehen, als vor der PlayStation abzuhängen. Das ist schon sehr ungewöhnlich für so einen jungen Menschen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man im Kindesalter dann ja Verbindungen zu der Natur hatte und dann in den Wald gegangen ist mit Eltern oder was weiß ich irgendwie, ja, da ist man quasi wie gefangen oder wie süchtig quasi nach den Pilzen.
Und es gibt ja auch in dem Buch wird auch beschrieben, wie sie mal mit eben Kindern im Kindergarten arbeiten und dann auch gerade schwierige Kinder oft über diese Gänge durch den Wald, durch dieses Pilzesuchen auf einmal gar nicht mehr so schwierig sind. Also diese Pilzsucherei, die hat ja auch noch so eine andere Ebene, außer dass man jetzt eben so biologische Erkenntnisse sammelt.
Ja, also man kommt unglaublich einfach runter. Egal ob als Kind oder als Erwachsener, es ist einfach wirklich wie eine andere Welt, in die man eintaucht und man vergisst ganz schnell Sachen um einen herum, die einen noch beschäftigt haben. Und deswegen ist es auch so cool, einfach mal rauszugehen in den Wald und ja, dann einfach in einer anderen Welt zu sein.
Also dieses Herumgehen und Schauen und konzentriert sein, das hat auch schon fast was Meditatives, nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt ist das ja so, dass diese Welt der Pilze, es gibt ja nicht nur die Pilze im Wald, sondern das ist ja eine ganz eigene Wissenschaft, die Mykologie. Was ist so faszinierend daran, wenn man sich das mal anschaut?
Ja, also erstmal diese unfassbare Artenvielfalt. Also das hat mich begeistert und dass Pilze so verschiedene Formen haben. Also es gibt ja Pilze an Holz, sogenannte Baumpilze, die werden dann auch 30, 40 Jahre alt und sind wirklich hart wie Stein. Und dann gibt es auch Pilze, die sind so winzig und da kommt auch ein bisschen Milch raus, also Flüssigkeiten. Und ja, es gibt so viele unterschiedliche Arten und auch Varietäten. Eine Art zum Beispiel, der Frauentäubling ist das beste Beispiel, der kann 3, 4 verschiedene Farben haben. Also von grün, violett, beige, gelb kann da alles mit dabei sein. Und diese ganze Diversität und ja, das hat mich fasziniert.
Aber es gibt ja auch überall Pilze, also riesige Myzele unterirdisch oder eben Pilze, ja, die Bier vorantreiben oder eben auf Käse erst so richtig aromatisch machen. Eigentlich regiert der Pilz doch so ein bisschen die Welt.
Ja, das stimmt. Also ohne Pilze, da gäbe es eigentlich nichts und uns Menschen auch nicht. Und der eigentliche Pilz ist ja das Myzel, das ist ja unter der Erde, das ist ein Riesennetzwerk und damit kommunizieren die auch mit Bäumen zum Beispiel oder mit anderen Pflanzen und halten so unsere Ökosysteme am Laufen. Also es ist eine richtig spannende Sache.
Wenn Sie jetzt so beobachten, dass so normale Pilzsucher durch den Wald stromern, was ist da sowas, was Sie vielleicht auch besonders ärgert, wenn Sie das sehen? Was sollten wir nicht machen als Pilzsucher?
Im Herbst sehe ich sehr viele Leute, die mit Plastikbeuteln durch den Wald gehen und dort auch alte Pilze einsammeln. Also hast du quasi schon zwei Fehler gemacht. Ne? Erstmal, dass du Pilze in Plastikbeuteln transportierst. Dort kriegen die keine Luft, können quasi nicht atmen und vergammeln schneller. Und der zweite Fehler ist eben, dass die Pilze zu alt sind, also dass alte Pilze gesammelt werden. Und mit alten Pilzen, also kannst du dir halt echt eine Lebensmittelvergiftung holen. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer auf die Frische zu achten, im Wald oder auch im Laden, dass du halt wirklich die jüngsten oder halt recht junge, knackige, frische Pilze nimmst und nicht die alten.
Und dann sind ja noch so ein paar Sachen, an die ich auch immer geglaubt habe, wo ich jetzt in Ihrem Buch gelernt habe, das muss eigentlich auch gar nicht sein, zum Beispiel den Pilz immer am Stiel abzuschneiden. Da schreiben Sie, das ist gar nicht so gut, weil eben gerade in dem, was man unten dann in der Erde lässt, eigentlich wichtige Informationen über den Pilz auch nochmal zu finden sind.
Ja, zur Bestimmung, also wenn du einen Pilz nicht richtig kennst und quasi auch zum Pilzberater damit gehen willst, dann nimmst du den Pilz ganz aus dem Boden. Oft sind auch die Stiele lang und unten an der Stielbasis gibt es wichtige Merkmale, wie zum Beispiel Verfärbungen oder auch eine Knolle bei diversen Knollenblätterpilzen. Und das ist ganz wichtig, weil diese Merkmale fehlen, wenn du die irgendwo oben am Stiel abschneidest.
Aber putzen im Wald darf man schon weiterhin, weil das hat es auch immer geheißen, dass dann eben diese Sporen nochmal da verteilt werden. Und man soll es aber ja dann mit ein bisschen Laub oder Zweigen zudecken, damit die anderen vielleicht nicht so die Stellen gleich sehen, oder?
Ja, gut. Also das, ich kenne überall Pilze, also das mache ich jetzt nicht so. Aber klar, ein bisschen zudecken, auch damit das Myzel nicht austrocknet. Und ja, also kann man auf jeden Fall machen. Und die Sporen verteilen sich ja, also wenn du die Pilze sammelst und einfach ja durch den ganzen Wald schleppst und mit dir also nach Hause nimmst, dann ja fallen ja die Sporen auch dort raus, überall, also durch den Korb. Und das ist auch gut für die Verbreitung.
Jetzt haben Sie ja mit Ihren Pilztipps im Internet, auf Insta oder bei TikTok einen Riesenerfolg. Was hören Sie da so, was die jüngeren Leute auch eben dran interessiert, jetzt wieder in die Pilze zu gehen? Lange Zeit dachte man ja, das machen nur irgendwelche älteren Leute.
Ja, also die Jüngeren, die ja faszinieren sich genauso wie ich. Einfach ja, die sehen diese Pilze zum ersten Mal. Die sind einfach immer dran vorbeigegangen und jetzt durch meine Videos sehen die Pilze und denken sich, aha, den habe ich noch nie hier gesehen. Aber das müsste doch der violette Lacktrichterling sein zum Beispiel. Und so, weil sie das in meinen Videos gesehen haben. Und ja, also ich sehe auch selber, wenn ich im Wald bin, immer mehr junge Leute, die Pilze sammeln, auch außerhalb der klassischen Pilzsaison.
Und wenn mal ein Freitag ausfällt, das ist wahrscheinlich nicht so toll, oder?
Nein, also ich versuche wirklich jeden Freitag so ein Fungi-Friday zu machen, aber das ist natürlich schwierig gerade jetzt. Also jetzt ist cool, aber so im Winter, Frühling, wenn du dann wirklich jeden Freitag dieselben Pilzarten zeigst, ist natürlich auch ein bisschen, ja, nicht so cool.
Aber dann kann man Ihr Buch aufschlagen, da hat man das ganze Jahr ganz viele Tipps, ganz viele schön gezeichnete Pilze und kann den Wald nochmal ganz anders entdecken. Tristan Jurisch, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und den Ausflug in den Wald.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Und das Buch von Tristan Jurisch, In den Pilzen, Suchen, Finden, Sammeln, ist beim Gutkind Verlag erschienen mit vielen Fotos und Zeichnungen von Pilzen und es kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer als Kind ein bisschen anders ist, weil er oder sie vielleicht eine dicke Brille trägt oder stottert, er hat es oft richtig schwer und wird schnell zum Außenseiter abgestempelt. Davon erzählen viele Kinderbücher, jetzt auch eins der niederländischen Autorin Mohana van den Kronenberg, das Silvia Schwab für uns gelesen hat. Und dieses Buch trägt den Titel Dodo. Vermutlich ist das auch der Held, Frau Schwab. Wer ist das denn?
Ja, Dodo, das ist Dorian. Das ist ein Junge, dem es eigentlich prima geht. Der Sommer war wunderschön. Er hat einen treuen Freund, sehr verständnisvolle Eltern, ein geniales Baumhaus und die süße Freundin, die mag ihn genauso, wie er sie mag. Aber bei der Vorstellungsrunde in der neuen Schule, wo es jetzt so total wichtig gewesen wäre, cool rüberzukommen, da macht Dorian sich total lächerlich. Er erntet da so viele Häme von der neuen Klasse, dass er beschließt, ab sofort nicht mehr zu sprechen. Diese Entscheidung, die ist verständlich, wenn man weiß, was genau passiert ist. Aber der Junge, der erzählt ja seine Geschichte selber und der erklärt das erstmal niemandem. Er redet ja eben nicht. Und so können auch wir Leser vorerst nur Vermutungen anstellen.
Und der Dodo, das könnte ja auch so ein mehrdeutiger Titel sein, denn auf dem Umschlag, das sieht man auf der Verlagsseite, da ist ein ausgestorbener Vogel zu sehen, also ein Dodo. Was hat der denn jetzt mit Dorians Geschichte zu tun?
Ja, das ist durchaus zwei- oder mehrdeutig. Also zuerst einmal stellt sich eben heraus, dass Dorian sehr stark stottert im Laufe der Zeit, was zu diesem Eklat in der Klasse führte. Darum verpassen ihm die Mitschüler dann diesen Spitznamen Dodo. Er konnte eben seinen Namen schon nicht richtig aussprechen. Das führt dann allerdings dazu, dass Dorian einen ausgestopften Dodo im Naturkundemuseum entdeckt und sich ab jetzt in seiner Fantasiewelt flüchtet, in eine Fantasiewelt, in der ein Dodo, nämlich ein ausgestorbener Vogel, sein allerbester Freund wird.
Und hatten Sie den Eindruck, die Autorin erzählt da aus eigener Erfahrung? Also merkt man, dass sie weiß, wovon sie spricht?
Ja, das hat sie sogar in einem Interview erklärt. Ein Stück weit ist es auch ihre eigene Geschichte. Sie hat als Kind stark gestottert und kennt die Angst, keine Freunde zu finden. Was Dorians Gefühle betrifft, ist es darum ausgesprochen einfühlsam. Ich finde auch sehr überzeugend geschrieben. Der Junge thematisiert eben alles, was ihn beschäftigt. Das Außenseitertum, die Sehnsucht nach Freundschaft, das Verliebtsein, das Anderssein, das Stottern selber natürlich und auch dann die wirklich unglaublich geduldige Liebe seiner Eltern, die da ja einen Jungen haben, der nicht mehr spricht. Und es wird auch sehr gut verständlich, wie einsam ein solches Kind ist. Also das wird sehr anrührend vor Augen geführt. Und übrigens dann auch, wie dieser Junge es dann schafft, auch wieder ein Stück herauszukommen und zu erfahren, wie er oder dass er so sein darf, wie er ist.
Jetzt haben Sie schon anrührend gesagt, da habe ich mich gleich gefragt, wie das denn erzählt und auch gestaltet ist. Ist es rührend?
Es ist vielschichtig. Also ich finde es von der Grundidee erst einmal total kreativ. Also ich habe sowas noch nicht gelesen. Ich habe nicht so viel zu dieser Fantasiewelt gesagt, denn da ist es so, dass Dodo anfängt zu schreiben. Also Dorian oder Dodo anfängt zu schreiben, erzählt nämlich diese ganze Fantasiegeschichte, die er sich da rausdenkt, um einen Jungen oder um sich selber, der einen kleinen Dodo aufzieht und mit dem sogar nach Mauritius fliegt. Also das erzählt er alles in seiner Fantasie. Und er fängt an zu schreiben und dieses Schreiben zieht ihn ein Stückchen auch aus seiner Vereinsamung wieder heraus. Manchmal sind diese beiden Ebenen, also auf der einen Seite diese Fantasiewelt, die in Kursiv gedruckt ist und diese Realitätswelt, die sind sehr sprunghaft. Also die Übergänge finde ich manchmal etwas schwierig für ein Kind nachzuvollziehen. Und dann gibt es auch einen Punkt, dass Dorian manchmal so ein bisschen pathetisch wird. Also da könnte es sein, dass er auch mal den einen oder anderen jungen Leser abhängt. Da könnte ich ein Zitat vorlesen, wenn Sie mögen.
Ja, bitte.
Also er spürt zum Beispiel oder er bildet sich ein, dass der Dodo im Museum und er, und jetzt zitiere ich, in einer fernen Vergangenheit ein Bündnis geschlossen haben, einen Bund, der die Zeit überdauert hat, der alle Kriege überlebt hat. Und dann denke ich, da ist doch ein bisschen viel psychologische Tiefgründigkeit und es könnte ein bisschen kindlicher oder klarer sein, was da gemeint ist.
Also klingt für mich nach leichter Abstriche, aber im Kern doch ganz gelungen.
Ja, im Kern sehr gelungen auf jeden Fall, denn dieser Junge ist ein sehr genauer Beobachter, ein präziser Erzähler. Er hat viel Gespür so für die kleinen Dinge, aber auch für große philosophische Fragen. Er findet übrigens auch sehr schöne Metaphern. Also es ist schön zu lesen für seine Gefühle, für seine Bedürfnisse und reflektiert sich selbst schon. Es ist ein relativ reifer Junge. Meist erzählt er eben auch locker und entspannt. Und ich finde deswegen auch, dass diese Übersetzung von Verena Kiefer da sehr stimmig ist. Also die hat diese komplexe Geschichte, wie ich finde, sehr geschmeidig ins Deutsche übertragen.
Silvia Schwab war das über Dodo von Mohanna van den Kronenberg. Aus dem niederländischen Übersetzer das Buch Verena Kiefer. Erschienen ist es beim Gerstenberg Verlag. Es hat 208 Seiten und kostet 17 €. herrlich mürrisch, aber mit dem Herzen am rechten Fleck. Das war Bella Block, die bekannteste Figur der Krimi-Schriftstellerin Doris Gerke. Kongenial gespielt von Hannelore Hoger in der Fernsehserie. Aber Doris Gerke hat auch viele andere Bücher geschrieben. Sie war politisch sehr engagiert und hat auch viele jüngere Krimi-Autorinnen beeinflusst. Jetzt ist sie im Alter von 88 Jahren gestorben und ich bin jetzt mit Sonja Hartl verbunden. Sie ist Mitglied unserer Krimi-Bestenlisten-Jury und sie kennt sich besonders gut aus mit Kriminalromanen von Frauen. Hallo Sonja.
Hallo.
Du hast ja Doris Gerke noch getroffen für ein Feature, das so vor 3 Jahren bei uns hier im Programm gelaufen ist. Was war das für ein Treffen? Wie war sie so?
Ja, wir haben uns bei ihr in der Wohnung getroffen und ich glaube, das Wort, was mir als erstes in den Sinn käme, wäre, es war hanseatisch. Also sie war sehr freundlich, sehr höflich, ein bisschen spröde, aber sie hat sehr offen und deutlich über ihre Erfahrungen und über ihre Erlebnisse erzählt. Und da habe ich ja so richtig gemerkt, sie will jetzt nicht irgendein Image bedienen oder auf eine Art und Weise rüberkommen, sondern sie ist tatsächlich so.
Und es ging ja bei eurem Gespräch um Kriminalromane von Frauen, um feministische Krimis, um Feminismus überhaupt. Das war ja für sie auch ein wichtiges Thema. Und wir haben einen Ton aus deinem Feature. Hören wir uns das mal an, was sie gesagt hat.
Die Frauen, die ich bis dahin in Kriminalromanen gelesen hatte, das ist immer diese ganz einfache Formel, die waren alle blond, langbeinig und blöd. Und das Frauenbild wollte ich verändern. Ich fand Frauen interessanter. Ich fand sie auch irgendwie unkonventioneller, nicht so festgelegt wie diese Männer in den Kriminalromanen.
Und dem hat sie ja auch mit Bella Block was entgegengesetzt, nicht?
Ja, ganz klar. Also der erste Bella Block ist ja 1988 erschienen. Weinschröter, du musst hängen, heißt der. Und Bella Block war so ganz anders. Sie war eben nicht mehr jung, sie hatte graue Haare, sie war alleinstehend und sie schreckte auch vor Gewalt nicht zurück. Und das war für die damalige Zeit schon was. Und sie hat mir auch erzählt, dass Männer haben immer wieder gefragt, warum muss sie denn so brutal sein? Das fand Doris Gerke aber nicht. Und sie ist auch nicht wirklich brutal, sie übt nur Gewalt aus. Und Frauen haben dann immer wieder gefragt, warum die arme Bella denn keinen Mann hatte. Also das hat viele Leserinnen auch durchaus empört. Und darüber war wiederum Doris Gerke nicht sehr glücklich, weil sie auch gerne gesagt hat, warum kann denn eine Frau nicht alleine sein?
Sie war überhaupt so ein bisschen desillusioniert. Da haben wir auch noch bei uns einen Ton gefunden, wo sie mal im Gespräch bei uns hier Folgendes gesagt hat.
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es in gewisser Weise auch die Geschichte der Kapitulation der Autorin ist, die dahinter steht. Es könnte sein, dass ich zu Anfang gedacht habe, ich kann mit diesen Büchern oder damit, dass ich die Wirklichkeit so schildere, wie sie ist, wie ich sie sehe, irgendwas verändern oder irgendwas bewegen. Das war ein unglaublicher Optimismus und ein unglaublicher Fehlschluss auf das, was Literatur bewirken kann. Ich hoffe und ich glaube das auch, dass ich mir den weiblichen Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse erhalten habe. Aber dieses Gefühl, irgendwas mit dieser Art von Büchern oder mit Büchern überhaupt bewegen zu können, das habe ich verloren. Und vielleicht drückt sich das auch in der Haltung der Bella Block aus.
Also sie war irgendwann offenbar desillusioniert, weil sie auch so ein politischer Mensch war. Denn sie war ja in den 70er Jahren auch politisch sehr aktiv, auch sehr links.
Ja, sie war politisch sehr engagiert. Sie kam aus einer Arbeiterfamilie. Sie ist 37 in Greifswald geboren, dann nach Hamburg geflüchtet mit 12 Jahren. Sie musste das Gymnasium verlassen, weil ihre Eltern das Schulgeld nicht aufbringen konnten und hat dann erst 1980 nach der Geburt zweier Kinder ihr Abitur nachgeholt und Jura studiert. Und sie war also zeitlebens engagiert, gerade gegen Faschismus. Sie fühlte sich der Friedensbewegung nah und sie hätte sicherlich in den 1980er Jahren mit dem Etikett einige Probleme gehabt, aber sie war auch sehr engagiert für den Feminismus und war ja auch noch 2015 Gründungsmitglied bei Hörland, dem feministischen Krimi-Autorinnen-Netzwerk.
Und steht sie da auch für eine bestimmte Entwicklung? Weil beziehen sich jüngere nachfolgende Generationen von Kriminalschriftstellerinnen auch auf sie?
Also so desillusioniert sie auch in dem Ton gerade geklungen hat, aber man muss schon auch sagen, Doris Gerke ist mit Pieke Biermann eine der Pionierinnen des deutschsprachigen feministischen Krimis. Die beiden sind stilistisch ganz unterschiedlich, aber sie haben in ihren Kriminalromanen ganz klar entlarvt, wie das Patriarchat öffentliche und private Räume besetzt, wie es den weiblichen Körper und das weibliche Denken besetzt. Und ich glaube, ihre Desillusionierung bezieht sich ein bisschen auf die Serienbella, die eben die Buchbella immer deutlich überlagert hat. Sie ist viel bekannter und sie ist sehr anders als die Buchfigur. Aber gerade ihre Romane haben in der Kriminalliteratur dazu beigetragen, dass ein neuer Frauentypus tatsächlich vertreten wurde. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, so eine Figur wie Simone Buchholz, Staatsanwältin Chastity Riley, wäre ohne Bella Block wirklich sehr viel schwieriger zu vermitteln gewesen.
Aber es hat natürlich für Autorinnen wie Doris Gerke auch was Tragisches, dass sie immer mit dieser einen Figur verbunden werden. Denn sie hat ja auch viele andere Bücher geschrieben, die aber nie in dem Maß dann auch so mehr wahrgenommen wurden.
Ja, das stimmt. Sie hatte noch zwei weitere Heldinnen in Kriminalliteratur. Sie hatte noch eine ehemalige Anwältin und zuletzt auch eine Journalistin. Aber die hatten nicht mehr diese Resonanz in der Öffentlichkeit. Und das liegt zum einen an dem Medium. Serien werden breiter rezipiert als Bücher. Sie haben ja einen größeren Einfluss. Und es liegt eben auch an Hannelore Hoger. Also Doris Gerke hatte auf der einen Seite ein bisschen Pech, dass ihr Buch verfilmt wurde oder ihre Buchreihe verfilmt wurde und sie auch die Rechte an der Figur aufgegeben hat. Das heißt, die Drehbuchautoren und Autorinnen konnten im Prinzip machen, was sie wollen. Auf der anderen Seite hatte sie aber auch ein bisschen Glück, weil sie mit Hannelore Hoger einfach eine sehr, sehr, sehr gute Schauspielerin hatte, die aber so gut war, dass sie eben ja die Figur letztlich fast übernommen hat.
Sonja Hartl, vielen Dank. Sonja Hartl hat die Schriftstellerin Doris Gerke gewürdigt, die jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist.
Straßenkritik.
Mein Name ist Nicole Eckli. Ich habe als letztes eine Serie von Büchern gelesen, die heißt Amari. Und, es gibt vorläufig 3 Bände. Die ist von Bibi Alston. Das Original ist auf Englisch. Es geht um eine Zauberschule, ein junges Mädchen, das die Magie entdeckt und ja auch so Themen um Ausschluss, Einschluss, Identität und so weiter. Es ist schon sehr von Harry Potter inspiriert, finde ich, aber mit Differenzen, die wichtig sind. Die Hauptperson ist ein junges Mädchen und nicht ein junger Bub. Sie hat schwarzes Haar, sie ist schwarz. Es ist wirklich eher ein Kinderbuch, aber doch eher größere Kinder. Sie sind doch etwas lang, die Bücher.
Nicole Eckli liest in Zürich den ersten Band der Amari-Serie von Bibi Alston. Aus dem Amerikanischen übersetzt hat das Buch Jennifer Michalski, Katrin Segerer und Hanna-Christine Fliedner, und erschienen ist es im Dragonfly Verlag.